da auch ich, nach euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst an diesem sonnigen Tag. Für die einen schon zu heiß, für die anderen noch zu kalt, wie auch immer. Ja, wir wollen uns heute mal mit dem Timotheusbrief befassen, und zwar mit dem zweiten Timotheusbrief. Und wir wollen zunächst mal auf den Text hören. Es ist das erste Kapitel, und zwar die ersten 10 Verse. Also, 2. Timotheus, Kapitel 1, die ersten 10 Verse. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. An meinen geliebten Sohn Timotheus, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, denn ich diene von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen, wie ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Und ich verlange, dich zu sehen, wenn ich denke an deine Tränen, auf dass ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich des unbeheuchelten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme ich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns gerettet und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gemacht hat durch das Evangelium. Bis dahin zunächst. Ja, wir wollen nochmal still werden. Ja, Herr, zeig mir jetzt dein königliches Waltern, wenn Angst und Zweifel selbst so hoch. Du wirst allein ganz recht behalten, warum still und rede du. Amen. Ja, zunächst mal, liebe Geschwister, einige erklärende, einige einführende Sätze, was diesen zweiten Timotheusbrief anbetrifft, wo wir da eigentlich stehen. Es geht natürlich hier um die Hauptperson, und die ist der Apostel Paulus. Und von den 13 Briefen, die er uns hinterlassen hat, ist das der letzte Brief. Geschrieben etwa so in der Mitte der 60er Jahre nach Christus. Und wir sehen hier in diesem Brief, wenn man sich mal nur den ganzen zweiten Brief da durchliest, sehen wir also wirklich einen Mann, der inzwischen so in der Schlussphase der römischen Gefangenschaft sich befindet und damit auch ja, am Ende seines irdischen Lebens. Und wenn wir besonders das Kapitel 4 lesen, da erfahren wir ja einiges, was in dieser Hinsicht von ihm, wo er zum Beispiel sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Nicht nur die juristischen Mühlen haben inzwischen auch das ihrige getan, nicht? Und der erste Prozess ist zu Ende, das kann man auch in diesem 4. Kapitel nachlesen, der erste Prozess ist zu Ende und nach römischem Recht wird jetzt noch ein zweiter anberaumt. Und er weiß, das wird zu seinem Todesurteil führen und natürlich irgendwann dann auch zu seiner Hinrichtung. Dann erfahren wir auch, dass er im Gefängnis trotzdem noch schriftstellerisch tätig ist. Wie das geschehen ist, da gibt es also ganz unterschiedliche Hypothesen, aber was wir besonders wissen, und das geht auch wieder aus diesem 4. Kapitel hervor, was wir auch erfahren, dass nämlich eine Person ihn da ganz intensiv begleitet hat, nämlich der Lukas. So, wenn man jetzt diesen zweiten Brief durchliest, dann entdeckt man drei Anliegen, die der die Verbundenheit mit Timotheus ganz besonders zum Ausdruck bringen will. Und das geschieht ja schon gleich hier in den ersten Versen, die wir schon gehört haben. Und wir wissen ja, dass Timotheus einer seiner engsten Mitarbeiter gewesen ist. Dann sein zweites Anliegen ist, dass er bittet, dass der Timotheus noch einmal nach Rom kommt. Zurzeit hält er sich in Ephesus aus, ist dort tätig. Ob das geschehen ist, wissen wir aus der ganzen Geschichte letztendlich nicht. Und das dritte Anliegen, und das, wie gesagt, wird jetzt schon sehr, sehr deutlich in den ersten 10 Versen, die wir heute gehört haben, das dritte Anliegen ist, dass er sich verpflichtet fühlt, den Timotheus zu stärken, nicht ihn im Rücken frei zu halten, denn der Timotheus ist, sag ich mal so, von seinem Persönlichkeitsprofil nicht unbedingt der, der da wie so ein Sturmwind durch das Leben marschiert, ist nicht unbedingt jemand, der so mit der Robustheit der Seele und des Körpers ausgestattet ist, sondern er ist immer wieder in den täglichen Herausforderungen, in den Gemeindediensten, liebe Geschwister, und auch in den unterschiedlichsten theologischen Strömungen, die es da in Ephesus gab, nicht, und an den ganz verschiedenen Schriften, die an ihn zerrten, immer wieder herausgefordert. Und das hat ihn letztendlich auch ein wenig ermüdet. Nicht? Das hat ihn also, um nicht zu sagen, mürbe gemacht. Ja, was gibt es sonst noch über Timotheus zu sagen? Er hatte einen nicht jüdischen, querstrich griechischen Vater und eine jüdische Großmutter und Mutter. Und er wird in den apostolischen Briefen oder in den Briefen des Apostel Paulus sehr, sehr, sehr häufig erwähnt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, er ist inzwischen in Ephesus gelandet. Ephesus kein einfaches Pflaster, besonders was das geistliche Leben anbetrifft. Aber wie gesagt, dort existiert eine Gemeinde und wir wissen, der Apostel Paulus hat sich längere Zeit dort aufgehalten. Und daraus resultiert ja auch der berühmte Epheserbrief. Also insofern ist dieser zweite Timotheusbrief, oder insofern hat er nicht nur historische Bedeutung, sondern er hat auch eine praktische Bedeutung für uns. Das heißt, was will jetzt der lebendige Gott über den Apostel Paulus, den Timotheus damals, und was will er uns heute also wirklich mitgeben? Nicht? Und was der Apostel Paulus dem Timotheus damals gesagt hat, nicht, das gilt auch für uns, für den Timotheus, kannst du da auch ohne Probleme deinen Namen einsetzen und dir das zu Herzen nehmen, was er, wie gesagt, seinem geistlichen Sohn Timotheus damit mitteilt. So, und das Ende von dem Apostel Paulus, so nach diesem klassischen Einwand in diesem Brief, nicht, wer schreibt an wen was, nicht, beschreibt der Apostel jetzt gleich am Anfang, und das fällt er sofort auf, beschreibt er das Geschenk seines Lebens. Und er beschreibt es so, liebe Geschwister, dass er es von Gott her beschreibt. Dass er es von Gott her sieht. Nicht, dass nämlich die Zuwendung des lebendigen Gottes in sein Leben hineingekommen ist. Nicht nur, dass Paulus jetzt ein Apostel nach dem Willen Gottes ist, sondern wie es ja in unserem Text heißt, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Das ist ja so ein Ausdruck, ich meine, so reden wir ja nicht mit unbedingt Leuten, mit Menschen. Was heißt das jetzt? Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Das meint jetzt nicht nur das normale, irdische, alltägliche Leben, sondern dass Paulus ein Mensch ist, ein Mann ist, nicht der, ja, von Jesus Christus mit ewigem Leben beschenkt worden ist, was natürlich erst einmal in der Welt Gottes, in der späteren Welt Gottes wirklich sichtbar wird, aber dass er jetzt schon durch den lebendigen Gott in Jesus Christus in diesem irdischen Leben zugesagt bekommen hat. So. Und so beschreibt er das. Und das kann ihm sagen können und so weiter und so fort. Aber meine, bitte jetzt nicht falsch verstehen, das sind auch wesentliche Dinge, die man erwähnen darf. Aber das macht der Apostel Paulus ja überhaupt nicht, sondern er weist sofort nicht auf dieses Geschenk seines Lebens hin, das völlig unabhängig ist von Raum, von Zeit und von den äußeren Umständen, in denen er sich momentan befindet. Nicht, dass ihm wirklich ewiges Leben jetzt schon zugesagt bekommen ist. Und damit gehört er, damit gehört der Timotheus, sein geistlicher Sohn, damit gehörst du, damit gehöre ich, damit gehören wir. Das darf man mal ruhig so kühn sagen, gehören wir zu den privilegierten Menschen dieser Erde. Das darf man so sagen. Und das Nächste, was uns sofort dann ins Auge, was sofort ins Auge springt, ist, dass Paulus, wie vorhin schon, er sagt, ich danke. Ich danke. Und wenn wir sagen, ich danke, dann zeichnet sich natürlich sofort die Regel. Und zwar zwischen einem ganz normalen, säkularen Schreiben und eben einem geistlichen, christlichen Schreiben. Denn wie fährt der Apostel Paulus fort? Er sagt nämlich, ich danke Gott. Und nicht irgendeinem Gott, sondern diesem einen einzigen Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, der ihm ewiges Leben zugesagt hat. So, jetzt thematisiert der Apostel Paulus diesen Dank. Und dann nimmt er auch wieder zunächst mal sich ins Visier. Was ist denn der Grund für sein Danken? Und zwar, wenn er auf sein Leben schaut, was er natürlich nachher, da kommen wir noch drauf, auch bei seinem geistlichen Sohn Timotheus macht, nicht eine Geschichte sieht, eine Gottesgeschichte sieht, liebe Geschwister, dass nämlich der lebendige Gott mit dem Leben des Apostel Paulus wirklich eine Geschichte geschrieben hat und damals eben noch schrieb. Ich meine, dass Gott grundsätzlich Geschichte schreibt, das ist für uns nichts Neues. Er schreibt Weltgeschichte, er schreibt Heilsgeschichte, er schreibt Israelgeschichte, ganz klar, liebe Geschwister. Aber dass Geschichte Gottes so weit heruntergebrochen wird, dass du es mit deinem kleinen irdischen Leben, dass du es mit deiner kleinen irdischen Biografie da stehst und sagen kannst, ich danke dir Gott, dass du auch in meinem Leben deine Geschichte geschrieben hast. Ich danke dir dafür. Und wie beschreibt jetzt der Apostel Paulus hier wirklich sein Leben? Mit Gott, seine Gottesgeschichte. Und zwar, das steht ja auch in dem Vers 3, dass er hier ein Verb benutzt, dass er also so sinngemäß sagt, ich bin immer wieder voller Dank gegenüber Gott, dem ich schon wie meine Vorfahren mit reinem Gewissen, jetzt kommt es, mit reinem Gewissen diene. Das ist sein Wort. Und das Wort, was hier steht, im Neuen Testament gibt es die verschiedensten Worte für dienen, das meint aber jetzt hier den gottesdienstlichen Kontext, liebe Geschwister. Nicht? Und dabei nimmt er also ein Wort auf, was wir auch schon aus dem Römerbrief kennen, Kapitel 12, Vers 1, da sagt er nämlich, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, liebe Geschwister, nicht durch die Barmherzigkeit unseres lebendigen Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt und jetzt kommt es als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Und jetzt kommt der entscheidende Nachsatz, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also nicht nur mal eben so die eine Stunde hier an diesem Sonntag, liebe Geschwister, nicht nur mal diese eine Stunde in der Woche, an welchen Tagen jetzt auch immer, sondern tagtäglich. Dein Leben ist wirklich Gottesdienst. Und das war für den Apostel Paulus jetzt keine rhetorische Floskel, sondern er war wirklich fest davon überzeugt, wenn ich hier auf Erden noch zu leben habe, dann lebe ich eben nicht zu meinem Privatvergnügen, sondern ich gehöre ja nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre dem Herrn, der alle, die Betonung auf alle, der alle meine Bezüge des Lebens kennt. Und somit haben alle Bezüge meines Lebens Gottesdienst. Ja, halten wir das wirklich fest? Nicht, wenn man aus der Perspektive des Apostel Paulus in die Nachfolge Jesu Christi hineingerufen wird, ja, dann ist man fordernd im Gottesdienst. Ich bin gerade im Gottesdienst. Nicht? ich will nicht an der Kasse im Supermarkt in der Schlange stehen. Und das muss man mir schon am Gesicht ein wenig abführen, liebe Geschwister. Nicht? Dann kann man ja interessante Studien machen, wenn man da in der Schlange steht. Nicht? Aber das muss man meinem Gesicht schon abführen, dass ich gerade im Gottesdienst bin. Nicht wie im Gottesdienst? Ja. Wenn ich innerhalb meiner Familie mit meinen Kindern in dem normalen, alltäglichen, pädagogischen Kampf stehe. Nicht? Ich bin im Gottesdienst, ich bin gerade im Gottesdienst. Wenn ich da mit meiner Seele ringe, nicht, und ich kämpfe und versuche, in den Turbulenzen meiner Seele noch halbwegs die Oberhand zu gewinnen. Nicht? Ich bin gerade im Gottesdienst, nicht, wenn ich, ja, wenn ich zu kämpfen habe mit den Anfechtungen und mit den Verführungen und mit den Versuchungen, in der Welt klarzukommen, bin gerade im Gottesdienst. Nicht, es ist ganz ein Grundgedanke, mein Ernst ist aber wiederum ein ganz wunderbares Thema, liebe Geschwister. Nicht in sein Leben nicht schizophren aufzuteilen mit und dann irgendwann mal wieder ohne Gott. Sondern zu sagen, grundsätzlich zu sagen, wo ich bin, da bin ich im Gottesdienst. Nicht, das gilt für den Timotheus in Ephesus, das gilt für den Apostel Paulus da in Rom in der Gefängniszelle. Das gilt für dich, wo du gerade lebst, und das gilt für mich, uns, der auch sagen kommt. Nicht? Das gilt für uns alle. Wir befinden uns wirklich tagtäglich im Gottesdienst. Nicht? Wir haben es ja gehört aus Römer 12. 1. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und das sagt er, das macht er auch den Timotheus klar. Nicht? Das haben wir, Timotheus. Das haben wir wirklich als prägende Geschichte unseres Lebens mit dem lebendigen Gott in der Tat also erfahren. So. Nachdem er so quasi auf sein Leben geschaut hat, was er alles von Gott empfangen hat, so, jetzt schaut er auf das Leben des Timotheus. Und was sieht er bei dem Timotheus? Was beobachtet er in seinem Leben? Zunächst mal etwas Grundsätzliches. Man kann ja ganz unterschiedlich auf ein Menschenleben schauen. Das ist ja sicherlich, das wissen wir alle, ein großer Unterschied, ob ich jetzt auf einer, wie soll ich sagen, aus einer allgemeinen innerweltlichen, geisteswissenschaftlichen Perspektive beurteile ein Menschenleben oder ob ich es wirklich auch ganz aus der bewussten Perspektive der Wahrnehmung unseres lebendigen Gottes tue. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das Letzte ist genau das, was der Apostel Paulus macht. Dass er nämlich, ich sag's mal jetzt mit eigenen Worten, wenn ich an dich denke, Timotheus, wenn ich an dich denke, dann bewiese ich dich. Das heißt, Timotheus, ich gehe jetzt mit deinem Namen, ich gehe jetzt mit deiner Person, ich gehe jetzt mit deinem Dienst, ich gehe jetzt mit deiner Biografie, ich gehe jetzt mit deinem ganzen Leben, gehe ich jetzt in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wenn ich das tue, ja, lieber Timotheus, dann muss ich dir etwas sagen. Wir kommen gleich. Da muss ich dir etwas mitteilen. So auf ein Leben zu schauen, liebe Geschwister, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Wir beurteilen die Menschen ja ganz verschieden. Nicht? In der Regel geht das immer so, nicht? Wie sympathisch ist jemand oder was weiß ich, wie tritt jemand auf und wie unterhaltsam ist jemand und welche Karriere hat er schon erreicht, welche beruflichen Erfolg und. Aber hier in unserem Text, liebe Geschwister, ganz, ganz, ganz andere Wahrnehmung. Nicht, wie soll man das mal ausdrücken? Den Menschen vor Gott gedacht sehen und begreifen und wahrnehmen. So macht es der Apostel Paulus mit dem Timotheus. Und so sollten wir es auch machen mit den Menschen. Und ich denke, dass viele Fehlurteile und viele Verurteilungen daher rühren, dass wir ein Menschenleben so beurteilen, als ob es Gott nicht gäbe. So, was sieht jetzt der Apostel Paulus an dem Timotheus? Er sagt zu ihm, ja, Timotheus, du bist ein überaus reich beschenkter Mensch, wie ich auch. Nicht, du hast die Zuwendung des lebendigen Gottes erfahren, nicht, der lebendige Gott schreibt Geschichte in deinem Leben, du hast Glauben geschenkt bekommen, du darfst ihm jetzt vertrauen. Und weil das die Basis ist, nicht dieses Vertrauen, muss ich dir allerdings jetzt etwas mitteilen, was mich, Apostel Paulus, persönlich erstaunt. Und das sagt er ja hier, sagt er ihm ja jetzt in in dem Vers 6 oder 7 gemäß, ich aus diesem Grunde erinnere ich mich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hast. Nicht? Ja, als ich dir die Hände auflegte, dass du diese Gabe wieder erwächst. Und welcher Vorgang jetzt da genau mit gemeint ist, das geht ja jetzt aus diesem Abschnitt ja nicht unbedingt hervor. Es ist jetzt dieses zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Ja, oder sind es gewisse Charismen, nicht die in Timotheus durch die Handauflegung des Apostel Paulus, die er dadurch also bekommen hat. Wie gesagt, wir wissen es also nicht genau, was im Apostel Paulus oder was uns auf jeden Fall klar ist, dass eben das Leben des Timotheus ja durchaus ein reiches Leben war, wie vorhin schon erwähnt, mit der Zubindung Gottes, nicht der Gottesgeschichte geschrieben, aber dass der Apostel Paulus jetzt etwas ganz Entscheidendes wahrnimmt, was jetzt nicht mehr umgesetzt, was jetzt nicht mehr praktiziert, was jetzt nicht mehr gelebt wird von seinem geistlichen Sohn Timotheus. Das erstaunt ihn. Und das macht dieser kleine Satz hier, Geschwister, das macht dieser kleine Satz deutlich, wo es heißt, dass du erwächst die Gabe Gottes. Weil das hört sich natürlich erstmal nicht so dramatisch an. Aber es ist eben keine lockere Formulierung. Dass du entdecktest die Gabe nicht Gottes. Das hört sich ja so an. Das hört sich sogar zunächst so an, oder man denkt da mal so an ein Feuer, das nur noch so vor sich hin glimmt. Wenn diesem Feuer kein Sauerstoff mehr zugefügt wird, dann was? Also darum geht es nicht. Man muss also wieder dieses Feuer, man muss also wieder neu entfachen. Und wenn man das nicht tut, dann geht der ganze Vorgang geistlich gesehen in die falsche Richtung. In die Gegenrichtung. Aber das klingt ja noch ein bisschen harmlos. Es gibt ja noch etwas viel Intensiveres da hinter diesem Wort, dass du entdecktest die Gabe, liebe Geschwister. Denn dieses Wort, was da im Urtext steht, das wird im Alten Testament mit Totenauferweckung verwendet, liebe Geschwister. Nee, und das heißt auf den Timotheus bezogen, mein lieber Timotheus, du brauchst mal so eine mittlere Totenauferweckung. Du brauchst mal wirklich so eine mittlere Totenauferweckung. Wir alle kennen ja diese Geschichte von dem Elisa mit dem Sohn dieser Schunamiterin, kennen wir ja alle. Nicht 2. König 8, da wird uns diese Geschichte beschrieben, nicht? Und da taucht dieses Wort auch auf. Elisa hat ja den Sohn wieder auferweckt, dieser Frau. Nicht? Und das Wort wird auch erwähnt, was hier steht im Urtext, das wird auch erwähnt in 1. Mose 45, Vers 26, nicht? Wo die Söhne Jakobs zu ihrem alten Vater kommen, und ihm mitteilen, dass der Josef noch lebt. Und die Reaktion des alten Jakobs können wir da lesen. Sein Herz wird kalt, wird hart, wird tot. Da bewegte sich nichts. Es bedurfte also einer Totenaufbewegung, einer mittleren Totenaufbewegung. Und was ich interessant finde, natürlich jetzt bezogen auf die italienische Sprache, natürlich in gewisser Abwandlung, aber dass dieses Wort in der italienischen Sprache heute für Wiederbelebung benutzt wird, das finde ich schon hochinteressant, liebe Geschwister. Also wir sehen, das ist jetzt trotzdem keine Kleinigkeit, wenn nach dem Motto, wunderbar, Timotheus, wunderbar, gemeinsame Gottesgeschichte, gemeinsamer Glauben und gemeinsames Vertrauen und was weiß ich, 90% der Gaben hast du schon erwirkt und die letzten 10% kriegen wir auch noch irgendwie hin. Nein, würde tun, würde der Apostel Paulus sagen. So nicht. Ich muss wirklich feststellen, bei meinem geistlichen Sohn ein ganz, ganz großes Ermüden. Der Eifer ist weg. Der Eifer ist weg. Das finde ich fest bei meinem geistlichen Sohn. Und man fragt sich natürlich sofort, wie ist es dazu gekommen? Kann es das überhaupt geben? Oder darf es das überhaupt geben, dass im Bild gesprochen das Feuer herunterbrennt? Weil so Kreisen erfüllt. Natürlich, man muss jetzt nicht, unbedingt ein schuldhaftes Verhalten bei dem Timotheus da feststellen, aber ausschließen kannst du es natürlich auch nicht. Und wir wissen natürlich, die Situation in Ephesus war nicht einfach, das war schon ein heißes Pflaster. Nicht? Und wir wissen ja von seiner psychischen Konstitution war der Timotheus ja auch nicht so ein Draufgänger-Typ, war er auch nicht. Also das konnte ihn alles schon mal wirklich runterziehen. Ich habe allein, liebe Geschwister, das ist ja jetzt noch nicht so ausschlaggebend. Das ist ja noch nicht ausschlaggebend. Denn, wir müssen mal Folgendes bedenken. Es ist ja so, dass unsere Beziehung zum lebendigen Gott ja nicht in dem Sinne etwas Statisches ist, nicht? Und dann einmal so genormt und dann zieht diese Beziehung zu Gott, die zieht dann die nächsten Jahrzehnte durch und irgendwann stehen wir an der Himmelspforte. So ist es auch nicht, denn wir wissen alle ganz genau aus unserem Nachfolgeleben nicht, dass wirklich wir jeden Tag neu in eine Beziehungsgeschichte mit unserem lebendigen Gott hineingenommen sind, liebe Geschwister. Und dann gibt es immer Zeiten, wo das Feuer wirklich mal heller, mal kräftiger lodert, und dann gibt es eben auch Phasen, wo man den Eindruck hat, ja, die Blut muss in der Tat wieder neu entfacht werden. Ein Punkt. Was auch ganz entscheidend spielt, eine Rolle spielt, ist, mit welchen Grundkomponenten, mit welchen Grundkonstanten, oder sagen wir so, mit welchem Equipment du vom lebendigen Gott ins Leben hineingeboren wirst. Das wissen wir alle. Der eine ist temperamentvoll, der andere ist ruhig, der nächste ist jähzornig, der andere ist sehr von der Liebe geprägt, was weiß ich, der andere ist redselig, der andere bekommt kaum den Mund auf und so weiter und so fort. Also ganz entscheidend, mit welchem Equipment du wirklich in das Leben vom lebendigen Gott hineingeboren wirst. Und das musst du erstmal so akzeptieren. Nicht das, und da musst du mit klarkommen. Du kannst ja dieses Equipment ja austauschen. Da musst du erstmal mit zurechtkommen. Nicht? Und selbst wenn du eines Tages zum lebendigen Glauben gekommen bist, dann ist immer noch da. Nicht? Und du hast immer noch mit deinen unangenehmen Eigenschaften zu kämpfen. Aber du weißt natürlich, an wen du dich erzählen kannst, an den lebendigen Gott, dass er das mehr und mehr darstellt. Aber der alte Adam mit seinen unangenehmen Eigenschaften ist immer noch da. Den kriegst du dein ganzes Leben nicht weg. Das musst du wissen. Und dann ist es ja auch so, dass auch die äußeren Umstände Einfluss haben auf das Feuer. Wie sehr es lodert, wie sehr es flammert, liebe Geschwister. Das wissen wir doch auch. Es ist doch ein Unterschied, ob du gerade, ich sage mal, in einem Umfeld unterwegs bist, zum Beispiel auf einer Bibelfreizeit mit anderen Jesusleuten, da fällt es dir natürlich nicht schwer, das Jesusweg hinaufzuhalten. Aber es kann natürlich auch sein, liebe Geschwister, dass du mit irgendwelchen, was weiß ich, nervtötenden, atheistisch denkenden Menschen klarkommen musst. Wenn du halbwegs deine Oberhand behältst, und da es dann wesentlich schwieriger ist, an Jesus Händchen hochzuhalten, das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ja, und jetzt sagt der Apostel Paulus zu dem Timotheus, mein lieber Timotheus, wenn jetzt kein Sauerstoff hinzukommt, wenn jetzt nicht eine Totenauferweckung im bildlichen Sinne stattfindet, dann wird es schwierig für dich. Dann wird es schwierig für dich. Und es ist ja auch schön zu sehen, wie pädagogisch der Apostel Paulus da vorgeht. Der sagt ja nicht zu dem Timotheus, merkst du eigentlich nicht, was du für ein schwacher Typ bist? Sondern sagt zu ihm sinngemäß, Timotheus, komm, entfache dieses Feuer wieder ganz neu. Entfache das Feuer wieder ganz neu. Denn, jetzt geht es weiter mit deiner geistlichen Beratung, denn du hast doch nicht den Geist der Furcht, du hast doch nicht den Geist der Ängstlichkeit bekommen, lieber Timotheus. Gut, das können wir natürlich einbringen und können natürlich sagen, aber mein lieber Paulus, du weißt doch selbst, es gibt ängstliche Typen. Das weißt du doch. Das Ganze muss man also doch nicht so tragisch muss man doch also nicht so tragisch sehen. Da würde Paulus sagen, nein. Dann verstehst du das hier falsch. Wenn ich sage, Geist der Ängstlichkeit, dann hat das zunächst mal mit der Ängstlichkeit und mit der Furcht im herkömmlichen Sinne gar nichts zu tun. Sondern hier steht im Urtext etwas viel Fieseres. Da steht nämlich Falschheit. Timotheus, du hast doch nicht den Geist der Falschheit bekommen. Das steht hier in der Tat. Und liebe Geschwister, sagen wir mal ehrlich, haben wir schon mal so über die Sünde der Falschheit gesprochen? Da fallen uns eher andere Sünden ein, über die wir gerne reden. Nicht vor allem die anderen. Aber haben wir schon mal über die Sünde der Falschheit gesprochen? Was ist Sünde der Falschheit? Wir sehen sie ja förmlich vor uns stehen. Nicht diese 12 führenden Persönlichkeiten im Volk Gottes, die sich dann in seinem Namen aufgemacht haben, das verheißene Land zu erkunden. Und dann sind sie losmarschiert, haben sich da Wochen oder Monate aufgehalten, kommen zurück. Und dann erleben wir 10 von ihnen fallen dem Geist der Freiheit. 10 von ihnen fallen den Geist der Freiheit anheim. Sie lassen das, was sie Gott zuvor verheißen hat, sie lassen das wirklich aus den Händen greifen. Sie können nicht mehr handeln, sie sind niedergelernt. Und sie wollen mit einem ganzen Volk, wollen sie den Rückwärtsgang einlegen. Obwohl sie bis dato erlebt haben, wie der lebendige Gott wirklich Heilsgeschichte bis dahin mit seinem Volk gemacht hat. Und jetzt stehen sie da und stellen das Stockschild auf. Und genau das, liebe Geschwister, ist der Geist der Falschheit. Das hat jetzt mit Ängstlichkeit und Furcht im herkömmlichen Sinne nichts zu tun. Es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo es uns, wo es mulmig wird, nicht? Wo wir vielleicht doch schlotternde Knie bekommen. Aber dann erinnern wir uns an die Verheißung Gottes und marschieren weiter, liebe Geschwister. Und marschieren weiter. Nicht nur das klassische Pendant im Neuen Testament, dazu ist die ganze Sache bei Jesus mit seinen Jüngern im Boot. Kennen wir ja auch alle die Geschichte zu Genüge. Da würden wir vielleicht auch sagen, aber Herr, das musst du doch verstehen. Die meteorologischen Umstände waren doch in dem Moment nicht super. Ja, und Jesus Christus sagt, warum seid ihr, wo übersetzen wir das denn immer wieder? Warum seid ihr so ängstlich? Warum seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so feige? Ich bin doch neben euch. Ich bin doch da. Nicht? Und in Johannes 14, Vers 27, genau dasselbe. Nicht? Da lesen wir, dass Jesus so sind, er sagt, ich weiß es doch, ich bin doch naiv, ich kenne doch die Welt. Und dann sagt er ja, meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt Frieden gibt. Und jetzt kommt es, euer Herz erschrecke nicht und wir übersetzen wiederum fürchte dich und fürchte dich nicht. Nein, es steht ja und sei nicht feige. Sei nicht feige. Und interessant ist ja auch, im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 21, wer kommt als erster nicht ins Land in Jerusalem? Die Feigen. Nicht die Essbaren, sondern die anderen. Ja, die kommen nicht rein, liebe Geschwister. Also wir sehen, wie das eure Wort wirklich zu verstehen ist. Und Paulus geht zu Timotheus, der Mann sagt ihm Timotheus, du kannst das einfach nicht so stehen lassen. Du bist mein geistiger Sohn, ich habe dich sehr lieb und deswegen muss ich dir das sagen. Dein Feuer glimmt nur noch, du bist kurz vor der Wiederbelebungsmaßnahme. Weil du eben dem Geist der Freiheit wirklich Raum gegeben hast. Und wenn du jetzt in der Nachfolge Jesu Christi wirklich den Rückwärtsgang einlegst, wenn du jetzt anfängst, das Stöckchen aufzustellen, dann muss ich dir sagen, dass der Geist, der dich dafür nicht hungert, das muss ich dir dann mit aller Deutlichkeit klar sagen. Also Timotheus, du hast doch nicht den Geist der Freiheit bekommen, jetzt geht es weiter, sondern du hast den Geist der Kraft, du hast den Geist der Liebe und du hast den Geist der Besonnenheit bekommen, Timotheus. Denk bitte daran, du bist doch dem Geist der Falschheit nicht hilflos ausgeliefert, schauen wir das mal an. Dem Geist der Falschheit steht eine dreifache Gewichtung gegenüber. Geist der Kraft, Geist der Liebe und Geist der Besonnenheit. Denk doch mal daran. Denn jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren 12 Kundschaftern. Und da sehen wir plötzlich, dass da zwei stehen, liebe Geschwister, die sich vollkommen anders verhalten als die 10. Diese beiden, Josua und Kaleb, sie haben die gleichen Realitäten erlebt wie die anderen 10. Die gleichen Realitäten, aber in ihrem Leben ist wirklich der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und sie wissen, was ihnen der lebendige Gott verheißen hat. Das sind keine Naiven mehr. Die sagen, denk und klar, das wird eine harte Sache. Da marschieren wir nicht einfach so locker durch. Und wie ich vorhin schon sagte, da werden wir mal mulmig ums Herz werden. Und da werden wir vielleicht auch mal weiche Knie können. Aber wir haben die Verheißung Gottes, dass er gesagt hat, er wird die Völker besiegen. Und wenn wir an seinem Wort leben, wenn wir es Tag und Nacht betrachten und weder zur Linken noch zur Rechten abweichen, dann wird uns das alles gelingen, weil er uns das versprochen hat. Nicht um 40 Jahre später, liebe Geschwister, da sehen wir diese beiden Senioren, wie sie am Ufer des Jordan stehen und wie sie dann die beiden und die Priester dann mit der Bundeslade und das ganze Volk durch den Jordan marschieren. Aber das war eben nur möglich, ja, weil sie den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit hatten. Und diesen Geist haben sie vom lebendigen Gott bekommen. Und jetzt sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, da musst du wieder hin. Da musst du wieder hin. Diesem Geist der Falschheit darfst du wirklich keinen Raum geben. Ich meine, das klingt ja alles, wenn man das hier so liest, das klingt ja alles immer sehr aktiv. Das ist ja kein Text. Das ist ja kein Text, der wird sagen, also lass dich treiben, Timotheus, irgendwann kommt das Schifflein schon an der Himmelspforte an. Nein, nein, das sagt der Apostel Paulus so nicht. Der sagt ihm, du musst dagegen steuern. Du musst in der Tat dagegen steuern. Du musst mal wieder ganz kräftig in das Feuer hineinpusten. Das musst du wirklich machen, Timotheus. Und das ist ja immer so, dass das Problem, wie bei uns Jesus-Leuten, so dieses Aktivsein und dieses Passivsein. Ja? Auf der einen Seite, wir sind vollkommen abhängig von unserem lebendigen Gott. Das heißt aber nicht, dass er uns in seiner Persönlichkeit anspricht und sagt, mein Lieber, das und das kannst du auch selbst tun. Das und das kannst du auch selbst tun. Und ich denke, was wir selbst tun können, dann erwartet Gott auch, dass wir das in der Tat tun. Ich meine, du kannst nicht verhindern, dass der Geist der Feigheit bei dir andockt. Nicht, dass der Geist der Feigheit wirklich da an deine Tür klingelt, an deine Herzenshöhle anklopft und herein. Das kannst du nicht verhindern. Aber wenn du das spürst, wenn du das merkst, dann kannst du sofort zum lebendigen Gott fliegen und ihm sagen, lass mich das ganz, ganz, ganz deutlich erkennen, schmeiß du ihn wieder ab. Und schenke mir wieder ganz verstärkt diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber das ist ja auch so, Paulus noch nicht ganz fertig mit seiner geistlichen Beratung. Denn er sagte ja zu den Timotheus, also nachdem du das alles erlebt hast, wie diese Zuwendung Gottes und dich an diese Gottesgeschichte und dass du Glauben bekommen hast und dass du vertrauen darfst und dass er dir den Geist der Kraft und der Besonnenheit und der Liebe geschenkt hast, nicht, jetzt sagt er, aus diesem Grunde brauchst du dich auch gar nicht zu schämen. Du brauchst dich im Evangelium gegenüber nicht zu schämen und du brauchst dich auch meiner, der ich momentan gefangen bin, auch nicht zu schämen. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich meiner und sich das Evangelium wirklich zu schämen. Und dieses Wort, die Schäme, können wir ja alle aus dem Römer bringen. Kapitel 1, Vers 16, wo es heißt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, sondern es ist eine Kraft mit Mütterbüchchen und so weiter. Hier wird es kennen. Nicht, wer schämt sich denn? Oder genauer noch fragen, welcher Teil in meinem Leben schämt sich denn? Das ist ja nicht ein neuer Mensch. Der freut sich ja, der ist ja übermaßen glücklich, dass er jetzt wirklich in Jesus Christus leben darf, liebe Geschwister. Nein, das ist der alte Mensch, der sich schämt, Wenn ich denn in diesem, in Christus sein, in Christus leben, nicht klarkomme und der Leben erweitert. Wer fällt denn, liebe Geschwister? Nicht nur dieses Schämen kommt dann, was weiß ich, in den unterschiedlichsten Varianten zum Ausdruck, was weiß ich, man distanziert sich und man erklärt sich und man zieht sich zurück und so weiter und so weiter. Und Paulus sagt jetzt zu Timotheus, nein, Timotheus, das kannst du so nicht machen, du wirst dann wieder andocken an den Geist der Frechheit. Hätte der Timotheus sagen können, ja, Paulus, das habe ich alles gut verstanden und jetzt ziehe ich meine neue Rüstung an und jetzt hole ich meine schwere Artillerie auf, jetzt in Wirt gesprochen und schieße alles ab, was mir da in der Quere kommt. Natürlich, wer war gemeint? Und er sagt Paulus, nein, Timotheus, so ist das nicht gemeint. Nicht? Schau mal, mein lieber Timotheus, das Gegenwerk zum sich nicht schämen. Das Gegenwerk ist mit Christus sein. Das Gegenwerk zum sich nicht schämen ist mit Christus sein. Also, lieber Timotheus, bejahe wirklich diese Rolle, die dir durch Jesus Christus auch so zugewiesen worden ist. Und natürlich, liebe Geschwister, kann man das geistig jetzt nachvollziehen, dass Menschen ohne den Heiligen Geist nicht das Leben eines Menschen, der auf diese Art und Weise nicht an Christus glaubt, dass solch ein Leben für den Menschen ohne Heiligen Geist, der schon eine mittlere Skurrilität ist, können wir uns ja ganz klar vorstellen, nicht, dass sie daneben stehen und sich sagen, kann man die wirklich mal ernst nehmen, diese Jesus-Leute? Kann man die wirklich mal ernst nehmen mit ihren Überzeugungen, nicht was den Christus anbetrifft, was die Offenbarung anbetrifft, was die Jungfrauen anbetrifft, die Wunder und die Auferstehung und so weiter, haben die nicht schon längst ihren Verstand an der Garderobe abgegeben? Ja, das kann man sehr nachvollziehen. Dass sie so denken, aber wir Jesus-Leute müssen wissen, liebe Geschwister, nein, in Christus sein, in Christus leben, das ist eine ganz bestimmte Rolle in diesem gesellschaftlichen System einspielt, sondern wissen. Das müssen wir wissen. Und Paulus sagt zu Timotheus, nimm das ernst. Ein klares Nein zum sich schämen und ein klares Ja mit Jesus Christus sein. Wie ist es eigentlich fertig mit seiner geistlichen Beratung oder mit seinem pädagogischen Konzept? Was passiert jetzt? Das ist ja auch interessant. Jetzt kommen ja keine bemitleidenswerten Worte von dem Apostel Paulus. Nicht auch, aber auch zu uns. Nicht, dass er sagt, ja, ihr seid alle arm dran. Es tut mir schon leid. Es tut mir laufen, dass ihr Christen geworden seid und zieht es halt mal durch. Nein, das macht er alles nicht. Und das auf Timotheus bezogen. Nachdem er ihm das alles gesagt hat, wir wollen das jetzt nicht nochmal zu wiederholen, nachdem er ihm das alles wirklich gesagt hat, dem Timotheus, tja, was kommt jetzt? Jetzt kommt ein unglaublicher Lobpreis auf den lebendigen Gott. So erstaunlich. Ein unglaublicher Lobpreis auf den lebendigen Gott. Er sagt, Timotheus, was haben wir jetzt wirklich gut? Er sagt, ach, armer Timotheus, nicht zieh es halt durch. Nein, was haben wir es wirklich? Und dieser Gott, Timotheus, hat uns errettet. Nicht, wir wissen, die Zentralaussage des christlichen Glaubens. Aber Timotheus, du weißt nicht nur das, dieser Gott hat uns auch berufen mit einem heiligen Ruf. Und liebe Geschwister, ein noch so hochkarätiges Bewerbungsgespräch mit einem darauf folgenden hochdotierten Vertrag ist nichts dagegen, wenn der lebendige Gott dich ruft und sagt, komm du in meine Firma, ich will dich da wirklich haben, ich will dich da in meine Firmengemeinschaft rufen. Liebe Geschwister, Timotheus, ist dir das bewusst? Ist dir das noch bewusst, als der lebendige Gott dich aus dem alten System, das untergehen wird, herausgerufen hat? Und dich wirklich auf eine seine Seite gezogen hat, dich selig gemacht, dich errettet hat, eben mit diesem heiligen Ruf. Ist dir das immer wieder bewusst, lieber Timotheus? Ja, und das ist die Frage an uns. Bedauern wir an Timotheus? Bedauern wir ihn, dass wir sagen, hat dieser arme Kerl so stressbeladen, Und manche in Ephesus mögen ihn gar nicht, mögen ihn auch gar nicht, lesen wir ja auch. Mögen ihn ja gar nicht. Nicht all diese Floskeln kommen bei dem Apostel Paulus überhaupt nicht vor, sondern er sagt, Timotheus, denk daran, du hast Glauben geschenkt bekommen, in dir ruht der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat dich errettet, nicht du bist berufen worden, nicht du weißt, Jesus Christus hat den Tod entmächtigt und hat uns wirklich das wirkliche Leben gebracht, das eben unvergänglich ist. Nein, wir können wirklich sagen, Timotheus, wir bemitleiden dich wirklich nicht. Dir ist wirklich das Beste passiert, was dir nur wirklich passieren konnte. Nämlich beschenkt mit dem Geist, beschenkt mit Jesus. Komm, Timotheus, entfalte wirklich das Feuer ganz, ganz neu. Nicht? Und schick den Geist der Pfeifer wirklich raus aus deinem Leben. Ergreife wirklich die Maßnahmen der Wiederbelebung, die dieses berühmte Sauerstoff-Trio, das wir alle kennen, Wort Gottes, Gebet und Gehorsam, liebe Geschwister. Ja, der Mann, der das also geschrieben hat und der das dem Timotheus gesagt hat, liebe Geschwister, der sitzt nicht auf einer Lorke. Nicht, er hat auch nicht ein Seniorendomizil in den Alpen gezogen, liebe Geschwister, sondern er sitzt im römischen Gefängnis und weiß ganz genau, da komme ich nur noch heraus, nicht wenn das Todesurteil, damit das Todesurteil gesprochen und ich dann irgendwann dann auch hingerichtet wird. So ist es, liebe Geschwister. Genau, was er dem Timotheus im Stammbuch geschrieben hat, liebe Geschwister, das gilt auch uns. Auch wenn wir momentan noch recht friedlich hier in unserem Land leben können. Amen. Darf ich euch bitten, dass wir uns noch zum Gebet erheben. Ja, himmlischer Vater, wir brauchen das, dass wir unser Leben aus deiner Perspektive anschauen dürfen. Dass wir wirklich einen geistlichen Blick für unser Leben bekommen. Wie siehst du uns? Wichtiger als alles andere. Und wir danken dir so von Herzen, dass das Wunder des Glaubens, ja, das Wunder der Gottesgeschichte auch bei uns geschehen ist. Und wir möchten dich so von Herzen bitten, dass du uns vergibst, wo wir wirklich im Geist der Feigheit in unserem Leben Raum gegeben haben, wo wir in der Tat den Rückwärtsgang eingeschaltet haben, anstatt unsere Spur wirklich weiterzuziehen, ja, wie im Geist der Kraft, im Geist der Liebe und im Geist der Besonnenheit. Und jetzt gebe auch mit uns die nächsten Schritte. Lass das Feuer des Glaubens wieder neu entfachen, durch dein Wort, durch Gebet und durch Gehorsam. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir auch immer wieder für deine geistliche Beratung in unserem Leben.